Seit einigen Wochen haben wir David auf dem Thema, auf dem Schirm, auf der Predigtreihe, David und die ganz verschiedensten Aspekte um David herum. Man könnte auch sagen, so die ganzen Soft Skills, wie man heutzutage sagt, die Eigenschaften, die Charakter, die Werte, die einen Menschen eigentlich erst so richtig interessant machen. Wenn wir bei uns Bewerbungsgespräche führen, ich darf gerade wieder einige führen bei mir auf der Arbeit, dann ist das interessant, die Zeugnisse zu lesen natürlich, welche Noten hat er und so weiter. Aber das Interessanteste ist eigentlich das persönliche Gespräch. Dann, wenn er vor einem sitzt und man ins Gespräch kommt und man guckt, so was für ein Charakter hat er. Passt er in das Team? Wie packt er die Arbeit an? Selbstbewusst, mutig, schüchtern, zurückhaltend. Die Liste könnte man jetzt beliebig fortsetzen. Und so haben wir jetzt vom David schon einige Charakterstärken, einige Soft Skills, wie man heutzutage sagt, kennengelernt. Und heute wollen wir in eine nächste einsteigen und möchte ich euch mitnehmen, weitere Soft Skills zu entdecken und zu gucken, ist es mein Soft Skill oder wie gehe ich damit um in meinem Leben, in meinem Glauben? Vor vielen Jahren, vor gut 20 Jahren, waren wir unterwegs in den Urlaub. Mein Navigationssystem auf dem Beifahrersitz, meine Frau mit einem Zettel. Und sie las vor, wo wir herfahren sollten. Wir durften Urlaub machen im Chalet von einem Familienbekannten in der Schweiz und der hatte uns einen Zettel gegeben, wo wir herfahren sollen. Und da stand dann drauf, nach vielen, vielen Stunden Fahrt, halbe Nacht durch, in den frühen Morgenstunden rechts abbiegen, mutig voran. Was war passiert? Die Straßen wurden natürlich enger. Die Chalet stand ja nicht direkt neben der Autobahn. Und man musste rechts abbiegen und man sah nichts. Es ging über eine Kuppe. Überall, wohin man guckte nur in den Himmel. Und da schrieb er wortwörtlich in die Wegbeschreibung rein, mutig voran. Man wusste nicht, wohin es geht. Der Weg ging zum Glück weiter, war auch kein Schlachtloch oder so als nächstes danach. Aber das ist mir hängen geblieben, dieser Zuspruch in einer Wegbeschreibung, mutig voran. Und das möchte ich dir heute Morgen mitgeben in deiner Wegbeschreibung vielleicht für die nächste Woche. Mutig voran. Und was das mit dem David zu tun hat, da kommen wir im Weiteren drauf. Wenn wir das Thema mutig voran und Thema Mut sehen zum Thema David, dann fällt einem natürlich erstmal David und Goliath ein. Klar. Mehr Mut konnte man ja eigentlich kaum beweisen, Steinschleuder, Riese Goliath, den umzulegen, das war fabelhaft. Wir wollen heute auf einen anderen Text blicken, wo das Mutigsein in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen Zusammenhang steht. Ich möchte gerne lesen aus 1. Samuel 30. Die ersten Verse, da geht es um den Kampf gegen die Amalekiter. 3 Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Karmel, waren gefangen genommen worden. Und David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Das ist die Situation Davids. Ein Trümmerhaufen. Ein Scherbenhaufen, alles abgebrannt und seine Frau, seine Familie, seine Kinder verschleppt. Was kann es im Leben einen noch größeren Schadenhaufen geben? Ich glaube kaum. Ein Schadenhaufen, der darin gipfelt, dass seine Männer, die mit ihm waren, ihn steinigen wollten. Es ging also nicht nur an die Existenz seines Hab und Guts, auch nicht nur um die Existenz seiner Familie, sondern es ging um seine eigene Existenz, die bedroht war. Ein Riesentrümmerhaufen. Da stand David davor als er von den Philistern zurückkam. Eine kleine Randnotiz für diejenigen, die den Text zu Hause nochmal nachlesen wollen. Es lohnt sich auch mal ein Kapitel davor zu lesen oder zwei Kapitel davor. Da kriegt er mal einen Eindruck, wie David politisch unterwegs war. Äußerst heikel. Nur am Rande erwähnt, er kam von den Philistern als Verbündeter und hat dieses Trümmerfeld gesehen. Eine Sonnenseite im Leben stelle ich mir anders vor, als diese Situation, wie David sie vorfindet. Und ich denke, die Varianz, die Vielfalt an Trümmerfeldern ist beliebig groß, auch für uns heute. Und da hat mich der Text das erste Mal getroffen, wo ich sage, Mensch, wie sieht mein persönliches Trümmerfeld aus? Wo habe ich Dinge abgerissen oder abreißen lassen, weil ich nicht zugegen war? Und da kann ich ein ganz großes Feld aufziehen. Ich weiß nicht, was dich trifft in dieser Vielfalt von Ehe, Kinder, Elternbeziehungen, in Beziehungen, in Freundschaften zueinander, auch hier in der Gemeinde. Wo gibt es da Trümmerfelder, wo alles Schutt und Asche ist? Im Beruf, wo falsche Entscheidungen getroffen wurden, falsche Wege gegangen wurden, alles Schutt und Asche ist? Wo ich eigenen Begierden nachgegangen bin, wo ich gesagt habe, Mensch, das möchte ich gerne erlangen und habe das Wichtige liegen lassen, verlodern lassen? Gesundheitlicher Trümmerhaufen, wo scheinbar alles in einem kaputt geht? Finanzen, wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen. Also Trümmerhaufen, die in einem Leben entstehen können, die einen zur Verzweiflung treiben. Und wie wir es in diesem Text lesen, sie weinten so bitterlich, oder sie weinten, bis ihre Kräfte sie verließen. Das ging schon an die Substanz. Ein Trümmerhaufen, der ganz tief sitzt, der riesengroß ist. Was macht David? Ihr habt den Text schon eingeblendet gehabt, ihr konntet schon lesen. David suchte Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Oder hier, David befand sich in einer... da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Diesen Weg suchte er aus einer, wie es hier heißt, sehr schwierigen Lage. Er sucht den Weg zu seinem Gott. Und das ist der erste Punkt, den ich heute gerne ansprechen möchte. Der erste Punkt, den ich ein bisschen nachdenken möchte und bei dir so ein bisschen nachbohren möchte. Wo ist dein Zufluchtsort? Wo suchst du Zuflucht, wenn du vor deinem Trümmerhaufen stehst? Bei uns zu Hause ist das ganz nett. Bei 4 Töchtern, wenn die Zufluchtsort suchen, zumindest noch in diesem Alter, da suchen sie immer oder meistens Zuflucht auf dem Schoß der Eltern. Die Älteste langsam nicht mehr. Die ist schon nicht mehr so cool. Aber die Jüngsten kommen ja wieder angekrabbelt und sagen, ich muss mal ein bisschen kuscheln. Sie suchen näher, sie suchen einen Zufluchtsort. Wenn sie verzweifelt sind, wenn sie Trost brauchen, wenn es in der Schule nicht lief und. Dort, wo sie ihren kleinen Trümmerhaufen haben, suchen sie ihren Zufluchtsort. Dort, wo Schwäche ist, brauchen wir Zuflucht. Wir haben aber noch einen anderen Halbstarken zu Hause, unseren Hund. So diese Größe, lautstark, am liebsten frisst er Postboten und DHL-Träger. Glücklicherweise ist eine Glasscheibe dazwischen. Aber eine ganz schön laute Klappe. Oder ganz schön große Fresse, könnte man diesem Hund ja wahrsten Wortes sagen. Und ich gehe abends mit ihm noch seine Runde, dass er noch sein Geschäft erledigen darf. Und ich trat auf einen Stock drauf, so einen ganz dünnen, langen Stock. Und er klapperte so über den Boden. Und dieser großmaulige Hund zuckte zusammen und schoss an mein Knie und kuschelte sich an mein Bein dran. Er suchte Zuflucht. Ich weiß nicht, wie du jetzt gerade bist. Ob du eher das Kind bist, der einen Zufluchtsort braucht, oder eher der lautstarke Hund, der laut bellt. Gewiss gibt's viel dazwischen. Da habt ihr noch viel Platz, euch zu identifizieren und euch wiederzufinden. Aber es trifft nicht nur den einen, nicht nur den ruhigen, zaghaften, sondern auch den lautstarken, den vorlauten, der Zufluchtsort braucht. Ein Zufluchtsort. Auch ein David. Stark, mutig, vorausbrechend. braucht einen Zufluchtsort. Braucht einen Ort, wo er sich zurückziehen kann, wo er Gemeinschaft hat mit seinem Gott. Wo er wieder neu zugerüstet wird, wo er neu gestärkt wird. Und Zufluchtsorte müssen bekannt sein, das ist ganz wichtig. Urlaubszeit ist gerade hinter uns. Der eine oder andere ist ja mit dem Flieger geflogen. Und was beginnt ganz am Anfang? Die lustige Stewardessen-Show mit dem Sicherheitsgurt und der Sauerstoffmaske. Das heißt, das ist der Zuflucht und die Notausgänge. Das ist der Hinweis, da sind deine Fluchtwege, da ist dein Zufluchtsort, im Tunnel. Wer durch die Alpen gefahren ist, da gibt es Schilder, hier ist der Schutzraum, da ist der Schutzraum. Da weiß man ganz genau, wenn es hier jetzt brennt, wenn es einen Unfall gibt, da kann ich Schutz suchen. Weißt du, wo dein persönlicher Schutzort ist? Jetzt sagt er, okay, wir sind im Gottesdienst, ist ja ganz klar, das ist Gott. Ich kann meinen Schutz bei Gott finden, das stimmt, d'accord. Aber wo genau? Auf welche Weise findest du Schutz bei deinem Gott? Ist es in der Stille? Ist es im Lobpreis? Ist es im Bibellesen? Ist es im seelsorgerlichen Gespräch mit deinem Bruder, deiner Schwester? Ich möchte dich auffordern, deinen Zufluchtsort an guten Zeiten zu definieren. Deinen Zufluchtsort dir bewusst zu sein, wenn der Trümmerhaufen da ist, dann weiß ich, ich habe dort einen Freund, einen Bruder, zu dem kann ich gehen, mit dem kann ich beten, er führt mich zu Gott in seinen Rat, in seinen Schutz. Da ist die Bibelstelle, da ist das Kapitel, da ist das Buch, das führt mich in die Gegenwart Gottes. Da sind die Lieder, die führen mich hin zum lebendigen Gott. Nochmal die Frage, wo ist dein Zufluchtsort? Da gibt es nicht die eine Lösung. Da gibt es nicht, wo ich sagen muss, da oder da ist der Zufluchtsort. Aber überlass es nicht dem Zufall in einer Gefahrensituation, wenn du vor dem Trümmerhaufen stehst, irgendwie wild noch nach einem Zufluchtsort zu suchen. Das ist verlorene Zeit. Du musst wissen, wo du hingehst, wenn du Hilfe brauchst. Ein Zufluchtsort ist aber nicht nur ein Ort der Sicherheit. Es ist nicht nur ein Schutzraum in einem Tunnel, sondern es ist auch, und das hat der David hier im Text so beschrieben, sondern im Fall des Davids ist es auch ein Ort, an dem er Mut und Kraft empfängt. Und das ist heute Morgen eigentlich der Punkt, dass wir gucken müssen, im Schutzraum, am Zufluchtsort, können wir uns zurüsten lassen. Werden wir gestärkt, werden wir wieder ausgerüstet, um in den Kampf zu gehen. Beim David ist es wortwörtlich Kampf, aber in unserem persönlichen Kampf, dort, wo wir den Trümmerhaufen haben, wo wir den Trümmerhaufen aufräumen müssen, wo wir die Themen angehen müssen und Klarheit schaffen müssen. Und so wird aus diesem Zufluchtsort eine Werkstatt. So wird aus dem Zufluchtsort ein Ort, wo gearbeitet wird, wo geschafft wird. Aber es ist nicht deine Werkstatt. Der Zufluchtsort ist nicht der Ort, wo du schaffst und dir Sicherheiten schaffst, sondern es ist Gottes Werkstatt. Er möchte an diesem Ort, wo du Zuflucht suchst, möchte er an dir wirken. Möchte er dir Mut geben und er möchte dir Kraft geben. Er ist der Wirkende, er ist der Handelnde und nicht wir, die uns versuchen müssen, irgendwie an den Haaren wieder herauszuziehen. Das ist eigentlich eine enorme Zusage, die wir haben. Eine Erleichterung, dass wenn man vor dem Scherbenhaufen steht, weiß, da ist jemand, der baut mich auf. Wenn wir über Mut nachdenken, dann kommt erstmal einem vieles in den Sinn. Da kommt das Klingelmännchen vorbei, da ist man am Esstisch und guckt, wer kann mit dem Finger durch die Kerze ziehen. So in dem Alter fängt das dann an. Dann im Freibad der Sprung vom 10-Meter-Turm. In Wirklichkeit waren es nur 5 Meter. Dann geht's weiter im Kletterpark, sich fallen zu lassen, Abenteuer zu unternehmen, den Roller zu frisieren, schneller als die Polizei erlaubt. Weiter geht's dann mit neuen Aufgaben im Job, neue Herausforderungen, Mut zu zeigen, Dinge anzupacken, schwierige Gespräche, die man führen muss, Mut aufzubringen, sie anzugehen. Das sind Dinge, die mir einfallen. Aber wenn ich all diese Punkte angehe, bedenke und durchgehe, dann bin ich immer an dem Punkt, dass vorne an ein Ich steht. Dass ich mutig bin, dass ich meine Angst überwinden muss, dass ich mich womöglich auf Gefahren einlassen muss, sie überwinden muss. Grundsätzlich immer geht es darum, dass ich so toll bin. Und in unserem Text geht es nicht darum, wie toll David ist. Weil David ist am Zufluchtsort und an ihm wird gewerkelt. An ihm wird gehandelt. Er bekommt Mut und Kraft. Nicht David ist der Mutige, der herausgeht und sagt, ich habe mir Mut zugesprochen und jetzt geht's weiter, sondern er empfängt. Von daher würde ich sagen, beim genauen Lesen finden wir heraus, woher David seinen Mut nahm. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm diesen Mut und die Kraft. Und Vertrauen heißt einfach, seine Sorgen abzugeben. Vertrauen heißt zu sagen, hier bin ich, gib mir Mut, gib mir Kraft. Und es gibt noch mehr. In diesem Zufluchtsort kann ich meine Fragen loswerden. Kann ich mein Bedenken, meine Wenn und Aber, meine Zweifel loswerden. Da kann ich an mir arbeiten lassen, kann mich wieder aufrüsten lassen, kann mich wieder zurüsten lassen. Und die Bibel ist voll von solchen Situationen, wo Menschen im Vertrauen auf Gott Mut zeigen, wo Gott sie mutig und kräftig gemacht hat. Ganz anschaulich wird das beim Petrus. Wir können jetzt noch eine ganze Predigtreihe Petrus aufziehen, mit lauter so Aspekten. Klassisch ist der Fischzug, wo er für einen Fachidiot gehalten werden würde, wenn er mittags nochmal rausfährt zum Fischen. Er nimmt es auf sich, er nimmt diesen Mut, wo er aus dem Boot steigt, auf dem Wasser zu Jesus geht. Hab du mal den Mut und steig aus dem Boot aus. Ich würde da versagen. Aus dem Vertrauen raus auf den Gott, Vertrauen auf Gott, Mut empfangen, Vertrauen zu empfangen, Wege zu gehen. Gott möchte dir heute Morgen ermutigen und dir Kraft geben, Dinge in deinem Leben anzugreifen, deinen Trümmerhaufen zu beseitigen, Schritte zu gehen, die du bisher vielleicht gar nicht vermutet hättest. Bist du empfangsbereit? Bist du bereit, an dir wirken zu lassen? Wozu führte der Mut des Davids? Und das lässt sich für diesen Text nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang aufleuchten. Das ist der 1. Samuel 30, dann die Verse 7 und 8. Er befahl dem Priester Abiatar, dem Sohn von Ahimelech, die Tasche mit den Losen zu holen. Als Abiatar mit den Losen kam, fragte David den Herrn, soll ich diese Räuberbande nur nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort lautete ja. Verfolge sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Das Loswerfen. Für uns eigentlich eine sehr fremde Methode. Wir lesen es eigentlich auch nur im Alten Testament. Wir haben heute andere Entscheidungsgremien, den Heiligen Geist ausgestattet, der uns befähigt, Entscheidungen zu treffen. Damals waren das Lose. Einfach toll, welche unterschiedlichsten Mittel Gott sich bedient. Der ist nicht an unsere Idee fixiert, zu sagen, so muss es sein. Und wenn es die Lose sein müssen, wie im Alten Testament, dann bedient sich Gott der Lose. An anderer Stelle im Alten Testament ja auch so, wo das losgeworfen wird. Ich möchte auf die Lose nicht weit eingehen, aber ich möchte eins festhalten an dem Punkt. Wenn gelost wird, weiß keiner der Beteiligten, was bei rauskommt. In diesem Fall kann man es noch mathematisch analysieren, 50-50 und so weiter, weil es nur zwei Varianten gibt. Aber David geht diesen Mut, in diese Verlosung hinein offen zu sein für jede Entscheidung, die bei rauskommt. Er nimmt das, was Gott ihm als Entscheidung gibt, nimmt es an, nimmt den Mut und die Kraft und setzt es um. Und das ist für mich eigentlich der springende Punkt des Mutes in diesem Text. Weil Mut heißt es hier in dem Zusammenhang, dass er Mut und Kraft bekommt und dann entsprechend damit ausgestattet auch in den Krieg zieht, in die Schlacht zieht, die er dann auch gewinnt. Aber da ist der Punkt, offen zu sein Gottes Entscheidung so zu nehmen, so stehen zu lassen. Gottes Wegweisung. Wenn ich nach dem Willen Gottes frage, wie frage ich dann? Frage ich wirklich so, dass ich ihm alle Möglichkeiten lasse und habe ich den Mut, diesen Weg zu gehen? Stell dir vor, an deinem Arbeitsplatz würden in Zukunft Entscheidungen gelost. Du sollst eine Strategie erarbeiten und sagst dann in der Präsentation, ich weiß nicht genau, wie ich mich entscheiden sollte, deswegen habe ich es losgeworfen. Oder dein Chef sagt, ich wusste nicht, welche Aufgabe, zu welchem Kunden wir heute fahren sollen, ich habe mir das losgeworfen. Ihr würdet euch an den Kopf packen und sagen, was ist das? Wenn Gott uns Entscheidungen gibt in unserem Leben, dann haben wir den Mut, sie zu folgen. Wir haben in vielen Predigten die Frage, wie erkenne ich die Entscheidung, wie erkenne ich den Weg Gottes? Das ist der erste Schritt. Aber dann stell dir vor, Gott antwortet und Gott gibt dir und zeigt dir den Weg. Hast du dann den Mut, ihn zu gehen? Bist du bereit, dieses Ergebnis zu akzeptieren? Ich möchte heute Morgen Ermutigung zusprechen, wie unser Bekannter es geschrieben hat. Mutig voran. Mutig vorangehen, weil Gott dich geführt hat. Weil Gott dir diesen Weg, diese Entscheidung gezeigt hat, gehe dorthin, mache dieses oder jenes. Ich erwarte von Gott keine Herleitung und keine Begründung. Wenn Gott mir einen Weg gezeigt hat, dann heißt es ihn vertrauensvoll, mutig zu gehen. Ich bin eher so gestrickt, dass ich alles hinterfragen möchte, logisch begründet haben möchte. Das hat Gott nicht nötig. Weil Gottes Weg ist allmächtig, Gottes Weg ist gut für uns und er weiß das Ziel. Hab den Mut, ihn zu gehen. David fragt nicht nach dem Grund oder nach dem Sinn. Es wird nicht diskutiert, dass er sagt, macht das Sinn, jetzt in den Kampf zu ziehen und so weiter. Er hadert nicht, er zieht. Und wir lesen im weiteren Text, den wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, das wäre noch einige Verse mehr. Auf dem Weg in den Kampf reduziert sich seine Mannschaft von 600 auf 400 Leute, weil 200 schlapp machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er hadert nicht, er zweifelt nicht, er geht weiter diesen Weg, weil er Mut und Kraft von unserem Gott bekommen hat. Er hat das Vertrauen, dass Gott ihm hilft. Bist du bereit, den Willen Gottes bedingungslos zu empfangen und zu akzeptieren in deinem Leben, vor deinem Trümmerfeld? Oftmals sind wir ja so gestrickt, und das merken wir bei den Autofahrern immer ganz gut. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, wer hat einen Schaltwagen, wer hat einen Automatikwagen, dann sind wir Deutschen immer so gestrickt, dass der Großteil Schaltwagen ist. Wir Deutschen, wir wollen das selbst in der Hand haben. Wir wollen selbst kontrollieren, wie das Auto zu reagieren hat. Wir wollen am Schalthebel des Lebens sitzen. So sind wir. Aber als Glaubende im Zufluchtsort bei unserem Herrn, im Zufluchtsort bei unserem Heiland dürfen wir den Automatikmodus einschalten. Wir dürfen sagen, Gott, leite du, gib mir den Mut, deinen Weg zu gehen. Es ist der richtige, weil du ihn mir offenbart hast und gib mir Kraft dazu. Und genau das finden wir auch in Philipper 2, Vers 13 wieder. Diesen Vers, den habe ich irgendwie seit Jahren irgendwo in meinem Kopf, ich glaube in der Jugend habe ich den das erste Mal drüber, bin ich darüber gestolpert und der lässt mich nicht los, weil da genau das beschrieben wird. Und doch ist es Gott alleine, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuüben, wie es ihm gefällt. Es ist Gott allein, der uns beides geben kann. Wir brauchen kein Additiv, keine zusätzliche Motivation oder sonst was. Gott allein gibt uns beides. Und das drückt der Luther noch ein bisschen schöner aus, finde ich. Das Wollen und das Vollbringen. Hier heißt es den Willen und die Kraft. Beim David heißt es die Mut und die Kraft. Und das geht alles in die gleiche Richtung. Gott weiß um unsere Schwächen. Gott weiß, dass wir Mut brauchen, Zuspruch brauchen und dass wir die nötigen Portionen Kraft dazu brauchen. Er gibt uns beides. Welch ein Geschenk. Mit dieser Zusage möchte ich dir heute Morgen zurufen, zusprechen, mutig voran. Geh in deinem Leben mutig voran, wag die Schritte und geh diesen Weg, den Gott dir zeigt. Frage nicht immer, wo ist dein Weg, welchen Weg soll ich wählen, welchen Weg soll ich gehen. Geh ihn. Mutig voran. Was nützt es einer Lokomotive, wenn alle Weichen gestellt sind, aber sie sich nicht bewegt? Aber pass auf, sich zu bewegen könnte gefährlich sein. Sich zu bewegen heißt, ich komme in ein neues Gebiet. Ich komme in neue Bereiche hinein. Ich entdecke Neuland. Und das kann ganz schön herausfordernd sein. Erfahrung im Glauben, Wege Gottes zu gehen, das kann auch heikel werden. Und dann sagt vielleicht der eine oder andere auch mal, das ist nicht mehr mutig, das ist schon tollkühn, was du machst, oder leichtsinnig. Aber wenn ich weiß, dass ich Gott nachfolge, dass ich seinem Weg nachfolge, dann bin ich mutig unterwegs und auf ihn ausgerichtet und nicht tollkühn unterwegs. Es kommen neue Begegnungen. Es kommt eine neue Reife in mein Leben hinein, in mein Glauben hinein, weil ich mit Gott unterwegs bin. Wer von euch kennt das Gebet des Jabez? Ah, doch so ein paar. Wer es nicht kennt, keine Sorge, es sind zwei Verse in der Bibel, wo über den Jabez berichtet wird. Das Gebet des Jabez steht in 1. Chronik 4, Vers 10. Jabez betete zum Gott Israels und rief: Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Welch ein tolles Gebet. Aber das ist gefährlich. Das ist ein ganz schön gefährliches Gebet. Wenn ihr das vom Herzen betet, ist euch das bewusst? Bitte segne mich doch, das ist alles gut, und erweitere mein Gebiet. Wisst ihr, was das für euch bedeutet? Weißt du, was das für dich bedeutet? Du kommst plötzlich in ganz neue Gegenden deines Lebens hinein. Du kommst in Situationen, die du noch nie hattest in deinem Leben, und du musst sie meistern. Gott führt dich in Situationen hinein, wo du noch nicht sagen kannst, ach, das war schon so wie immer. Das ist alles so wie gewohnt. Erweitere mein Gebiet heißt, ich betrete Neuland. In deinem Leben, in deinem Glauben kommen neue Erfahrungen, neue Erlebnisse hinein. Deswegen Achtung, so ein Gebet kann gefährlich sein. Ich freue mich, wenn du es betest und wenn du den Anspruch hast, jawohl, erweitere mein Gebiet. Und vor allen Dingen, wenn wir den einen Satz lesen, den ich jetzt so übersprungen habe, und Gott erhörte sein Gebet. Das heißt, es ist wirklich eingetreten. Er hat neue Gebiete bekommen in seinem Leben. Aber wir dürfen diese neuen Gebiete angehen, wir dürfen sie betreten im Wissen, Gott gibt mir Mut und Kraft. Und das darf ich schöpfen aus meinem Zufluchtsort bei ihm. Das Gebet des Jabez. Ich habe das denen, die in einer Kleingruppe sind, habe ich das als To-Do mit aufgegeben, sich damit mal zu beschäftigen, sich die Stelle rauszusuchen. Da braucht er auch nicht groß davor und danach zu lesen. Da ist vom Jabez nicht mehr viel zu lesen. Es sind wirklich nur zwei Verse. Ist das dein Gebet für die kommende Woche? Nimm's mit. Chronik 4, Vers 10. Jetzt haben wir viel über Mut gesprochen, viel über Kraft gesprochen, viel darüber gesprochen, neue Wege zu gehen, neue Gebiete zu entdecken, sich aufzumachen. Aber dort, wo Mut ist, dort, wo wir neue Schritte gehen, da kommt einher auch, dass wir entmutigt werden. Dass wir Schritte zurückgehen, dass wir Rückschritte haben. Dort, wo wir Schritte im Vertrauen auf Gott gehen, kommt auch Entmutigung. Darum, wo uns der Mut wieder entzogen wird. Und das möchte ich heute einfach nochmal abschließen, ganz einfach abreißen. Woher kann diese Entmutigung kommen? Und da gibt es eigentlich zwei ganz einfache Richtungen. Einmal von innen und einmal von außen. Ich selbst kann mich entmutigen. Sollte es wirklich Gottes Wille sein, den ich gehört habe? Sollte das wirklich so richtig sein? Bin ich diesem Schritt gewachsen? Was könnte alles auf mich zukommen? Das sind die Wege, die Fragen, die aufkommen, wenn ich nicht festhalte an dieser Zusage, an meinem Zufluchtsort, Mut und Kraft von unserem Herrn, von unserem Gott zu empfangen. Von außen Entmutigung. Bist du verrückt, diesen Weg zu gehen? Das ging schon mal schief. Denk doch mal logisch. Bist du dir ganz sicher? All diese Fragestellungen, die von Freunden und Bekannten da auf dich einprasseln und du die fragst. All die Entmutigung greift meine Motivation, meinen Mut an und entzieht mir den Mut. Von daher die Frage, wie kann ich dieser Entmutigung begegnen? Und da möchte ich die Punkte genauso einfach wieder formulieren. Einmal von innen und einmal von außen. Von außen lass dir Mut und Segen von Geschwistern zusprechen. Such nicht die Zweifler im Gespräch, suche den Seelsorger, suche den Unterstützer, suche den Starken an deiner Seite, der dich im Geiste Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes führt und leitet und den Weg weist. Von innen suche den Zufluchtsort. Suche den Ort, den du definiert hast in deinem Leben, wo du Gott begegnest, wo du dich zurüsten lassen kannst, wo du Mut und Kraft von ihm bekommen kannst. Und überlass Gott die Werkstatt. Sei nicht in der Versuchung, selbst Hand anzulegen. Das würde den Gedanken der Werkstatt widersprechen. Und sei dir bewusst, als letzten Punkt, Ermutigung wieder zu empfangen von Gott selbst. Denn er schenkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Von daher möchte ich jetzt heute Morgen zu sagen, mutig voran. Mutig voran, Schritte zu gehen, mutig voran an deinem Zufluchtsort, wo immer sein mag, Mut und Kraft zu empfangen und Schritte zu gehen im Glauben. Wenn du das fixieren möchtest heute Morgen, wenn du es festmachen möchtest, haben wir hinten links von mir einen Gebetspunkt. Dort sind Mitarbeiter, die können das im Gebet mit dir fixieren. Die können dir Mut zusprechen im Namen Gottes, dass du mutig die Entscheidung Gottes wahrnimmst und gehst. Da sind auch Mitarbeiter mit orangen Umhängeschild, weil wir in der Gemeinde auch auf Eindrücke und Bilder von Gott reagieren wollen, darauf hören wollen. Wenn ihr sowas empfangt, geht auch zum Gebetspunkt und teilt sie dort mit, dass wir teilhaben können, dass wir miteinander teilen können, was wir erleben im Glauben. Wir singen jetzt gleich ein Lied, ich glaube das zweite Lied ist es gleich, mutig komme ich vor den Thron. Und wenn wir das singen, dann denkt dran, das Gebet des Jabez ist schon weg. Mutig komme ich vor den Thron, das kann gefährlich werden. Weil wenn ich mutig vor den Thron komme, kann es heißen, dass Gott mich führt. Und dass ich Mut brauche und Mut bekomme, von Gott den Weg zu gehen. Lass dich drauf ein, heute und in dieser Woche, und setz es um. Ich wünsche dir mutig voran.